Eine kurze Unterbrechung für den Podcast, die dein Leben verändern kann. Real Talk, kein Spaß. Es findet im November vom 24. bis zum 26. unsere Erhört Summit statt. Zusammengedampft all das beste Wissen aus den letzten Jahren Kurzzeitvermietung, ein Ausblick in diese Branche, was wird in Zukunft wirklich wichtig und relevant sein. Und das Beste daran, die Plätze sind wirklich streng limitiert. Wir haben 70 freie Plätze, von denen die meisten aktuell schon ausverkauft sind. Deswegen geh direkt auf den Link in den Shownotes oder auf der Seite www.erhört.de/summit und sicher dir dein Ticket vor Ort in Leipzig. 2 Tage geballte Kurzzeitvermietung. Ich freue mich auf dich und ich jetzt ganz viel Spaß beim Weiterhören.
Geht's los.
Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge vom Erhört-Podcast. Ansonsten habe ich heute einen Gast parat. Das ist der Simon, das ist mein Geschäftspartner und wir erzählen euch heute mal eine Story aus dem Unternehmen und weihen damit ein neues Format auf diesem Kanal hier ein, nämlich Straight Outta Company. Und da nehmen wir uns vor, einfach euch in kleinen Miniserien mitzunehmen in unser Alltagsgeschäft, in das operative Geschäft der Kurzzeitvermietung und erzählen euch ein paar Anekdoten, Geschichten, aber geben euch natürlich auch hilfreiche Tipps und Anleitungen, die ihr selbst für euch übersetzen könnt. Und damit starten wir heute. Sag doch mal Hallo, Simon.
Ja, hallo liebe Zuhörer. Freue mich natürlich auch riesig, Teil dieses Formats zu sein. Ich glaube, da können wir wirklich ein paar spannende Geschichten aus unserem Vermieteralltag auspacken und von der Firma in den Podcast transferieren. Darum, ich bin pumped. Ich hoffe, ihr seid es auch.
Yes, sehr gut. Wir haben ja heute auch direkt eine ganz spannende Geschichte mitgenommen. Wir haben uns ja damals, aber da können wir gleich auch noch drauf eingehen, du kannst dann gleich auch eingangs erstmal mit der Baustellensituation sprechen, aber wir reden heute über den Standort Kleve und reden da über ein Gewerbeobjekt, was du mit deinem Kompagnon gekauft hast damals und wie es da aussah und was da vorher die Nutzungsart war, das kannst du jetzt so ein bisschen skizzieren.
Ja, also vielleicht erstmal, wie ist das Objekt überhaupt zu uns gekommen damals? Ich erinnere mich, das ist so in meiner Heimatstadt ein relativ prominenter Ort. Das heißt, mein Schulweg, 7. bis 10. Klasse, bist du da immer täglich vorbeigefahren. Und so ganz grau im Hinterkopf wusste ich ja, Mensch, da war doch mal was. Da war irgendwie so ein Hardrock-Café, da war da mal so ein Reptilienladen. Aber stand eigentlich so gefühlt, seitdem ich richtig klar denken kann, leer. Man hatte immer so die alten Werbebanderolen da reingesehen, aber stand leer. Und da hing dann am Anfang noch gerade ein Pappschild drin hier mit zu vermieten, zu verkaufen. Irgendwann dann schräg und irgendwann konnte man dann sehen durch die Schaufenster, Mensch, ist komplett auf dem Boden gesegelt. Das war ein Objekt, ja, wenn du nichts mit Immobilien zu tun hast, dann fährst du halt vorbei, dann denkst du ja, ein leeres Ladenlokal wie viele andere auch, was soll das schon mit sein? Und irgendwann habe ich mal damals als dritte Wohnung in dem gleichen Haus die Dachgeschosswohnung gekauft. Und bin dann immer quasi Treppe rein und hoch und bin vorbeigelaufen und dachte, Mensch, das kann doch nicht sein, dass das hier so leer steht, das müsste sich doch auch irgendwie lohnen können. Ja, aber zu dem Zeitpunkt war das, wenn du reingeguckt hast, eigentlich wie ein Rohbau. Ne? Also der ganze Ladenausbau war rausgerissen. Das Café vorher hatte, glaube ich, sogar die Kabel aus der Wand gerissen. Die war nicht so ganz gütig mit dem Voreigentümer auseinandergegangen. Da hat es wirklich eine grobe Baustelle.
Okay, und jetzt kennen wir ja Hardrock-Cafés aus anderen Städten und auch da die Lage, ähnlich wie Hugendubel oder andere McDonald's, meist sehr prominent, meist ja bestenfalls wahrscheinlich auch in der Fußgängerzone touristisch irgendwie angebunden. Das kannst du ja vielleicht auch nochmal skizzieren, ob das in Kleve auch der Fall ist. Also die Lage vom Objekt, damit man sich so ein bisschen reinfühlen kann.
Ja, also es ist nicht so ein Franchise gewesen vom Hardrock-Café, sondern jemand, der so ein bisschen so ein Trittbrettfahrer, der da auch von einem coolen Ruf partizipieren wollte. Aber auf jeden Fall, wie du es sagst, das ist die absolute Bestlage. Also es ist einer der am stärksten frequentierten Verkehrsknotenpunkte in Kleve am unteren Niederrhein. Von daher, wie gesagt, sehr zentrale Lage und direkt wie an den Bahnhof an die Innenstadt angegliedert. Von daher ganz spannend. Aber jetzt kommen wir vielleicht auch so ein bisschen zu dem Minuspunkt. Warum ist das nicht weggegangen? Ich glaube, das stand irgendwie 8 Jahre nachher leer und davor war es so ein bisschen prekär vermietet. du hast halt keine Parkplatzsituation. Und wenn du keine direkten Parkplätze vor der Haustüre hast, für viele Dinge musst du das von Amts wegen schon haben. Also du musst eine Mindestanzahl für einen Kaffee zum Beispiel an Parkplätzen vorweisen können. Das heißt, da ist das für viele schon raus. Und das vielleicht schon mal vorweggenommen, als wir dann so in die ersten Gespräche gekommen sind, wie wir hingekommen sind, können wir vielleicht gleich auch nochmal erzählen, hatte man auch direkt gemerkt, sagt der Makler, ja, können Sie vergessen, Kaffee, da müssen Sie eine Ablöse zahlen. Hatte ich zu dem Zeitpunkt noch nie gehört, was wir jetzt für eine Ablöse. Aber es gibt tatsächlich so Kompensationsleistungen, also wenn du für deine eigenen Lokalitäten keine Parkplätze vorhalten kannst, dass du so eine Auslöse bei der Stadt zahlen musst. Und die ist halt so hoch, dass es an so einem Standort für jeden uninteressant gewesen ist. Und darum hat man da auch nicht wirklich so ein Matching gefunden. Ne? In einer Stadt wie Köln oder so oder Düsseldorf ist das vielleicht was anderes, weil du einen ganz anderen Druck auf dem Markt hast. Es ist schwierig, so Flächen zu bekommen. Aber wenn du so in einer kleinen bis mittelgroßen Stadt unterwegs bist, da hast du ja Ausweichflächen. Das heißt, wenn andere Lokale leer stehen und die haben Parkplätze, ja, dann machen die halt das Rennen.
Ja, ich wollte gerade auch sagen, wahrscheinlich ist da auch einfach der Unterschied, dass die Kompensationsleistung vermutlich ja ähnlich hoch ist, ob in Köln oder in Kleve. Aber in Köln über 1 Million Einwohner, in Kleve in der besten Lage hast du ja trotzdem nur die 50.000 roundabout Einwohner, die man da hat. Da ist die Frequenz der Personen, die dran vorbeilaufen, natürlich trotzdem geringer, auch wenn die Lage perfekt ist. Ja, sehr spannend. Ich würde mal sagen, wir gehen im ersten Teil echt so ein bisschen darauf ein, wie das so entstanden ist, vielleicht wie du auch zu dem Objekt überhaupt gekommen bist. Da gibt es ja auch den wilden Holländer und die ganz lustige Geschichte dazu. Aber da kannten wir uns ja noch gar nicht. Also das vielleicht auch nochmal vorweggenommen. Simon und ich, wir haben uns kennengelernt im März 2021, haben die Firma jetzt zusammengeschmissen im September 2021. Seitdem ist eine ganz schön wilde Fahrt hinter uns. Es ist immer noch wild. Es ist eine aufregende Fahrt. Aber genau, 2021 haben wir uns kennengelernt. Da ging es für mich um die Verwaltung von zwei anderen Objekten, auch in Kleve, und ich hatte noch gar nicht auf dem Schirm, was da irgendwie auf mich zukommt, und du warst aber schon mitten in Baustelle. Aber vielleicht spulen wir da noch ein Stück zurück. Erzähl mal so ein bisschen, wie bist du da dran gekommen? Hm. Wie ist das Ganze entstanden? Und ja, wie seid ihr dann letztendlich zu der Entscheidung gekommen, das zu kaufen?
Ja, das ist tatsächlich ein spannender Punkt, weil also wir haben uns ja kurz nachdem das Ding auch beurkundet und gekauft worden ist, haben wir uns kennengelernt, und da hast du ja quasi mit den Verwaltungen eingesetzt im Frühjahr. Das war so Ende des ersten Corona-Jahres 2020. Da kam ich damals frisch aus dem Auslandssemester zurück und hatte ja zwei Wohnungen an den Start gebracht. Also damals habe ich immer nur studentische Wohnungen gemacht und kam aus dem Auslandssemester zurück und habe zwei Ferienwohnungen gemacht. Und dann war schon relativ der Drive, ey, da könnte man mehr machen, das könnte spannend sein, und das ist auch in der direkten Nachbarschaft gewesen. Und dann hat man natürlich schon gemerkt, weil hatte so eine Multibelastung, würde ich sagen, zu dem Zeitpunkt, also ein Arbeitgeber, das Studium, die regulär studentische Vermietung, die zwei Ferienwohnungen, du kennst es selber, auch wenn du nur zwei hast, du musst dich trotzdem in alles reinfuchsen, Beherbergungssteuern machen, das ist immer so ein bisschen so die Last des kleinen Mannes. Und dann kam dieses Bauprojekt dazu. Und man muss halt ehrlich sagen, am Anfang von der großen Materie hatte man eigentlich von Tuten und Blasen keine Ahnung. Und da war es schon so, also die Baustelle hat eingesetzt, und man hat auch gemerkt, okay, ja, man kommt so ein bisschen aus dem Winter, da waren die Buchungen, haben sich auch so ein bisschen schwerer getan. Und habe schon relativ früh gemerkt, Mensch, du kannst gar nicht auf so vielen Hochzeiten gleichzeitig tanzen. Du brauchst jemanden, der da Support gibt, der tiefer in dem Thema ist. Und da hatte ich schon mal recht früh geguckt. Es gibt ja auch Verwaltungsfirmen, die das Ganze anbieten. Aber ich war da eigentlich nicht so fein mit. Weil man hat irgendwie seine E-Mail-Adresse angegeben und dann kam erstmal lange nichts. Dann rufen irgendwie 2-3 Tage später an. Ja, wenn wir uns überlegen, das Monteursgeschäft ist ziemlich kurzweilig. Also wir haben ja auch in direkter Nachbarschaft Monteurswohnungen, die nicht performen. Und da siehst du, das ist irgendwie so diese Kennziffer, die Erreichbarkeit. Wie agil, wie schnell bist du halt am Gast? Und da habe ich das weiß ich noch ziemlich genau, in 2-3 Facebook-Gruppen gepostet. Zack, bumm, 2 Minuten später hatte ich eine Nachricht auf dem Handy. Ja, du, ey, wir sollten mal quatschen. Dann hast du gerade nicht lange schnacken, haben wir telefoniert und sind dann ja auch relativ schnell schussfähig geworden. Und damit wollte ich mir dann, ja, du sagst jetzt, nee.
Nochmal also, eine andere Story wert für einen anderen Podcast.
Genau, also Verträge prüfe ich meistens relativ genau. Da hat das ein bisschen gedauert. Genau, aber dann sind wir relativ schnell zusammengekommen und da wollte ich ja eigentlich Zeit für die Baustelle haben und da hast du mir direkt die Arbeit aus dem Nacken geholt. Und jetzt sind wir auch wieder beim Thema, dann war halt Fokus auf der Baustelle. Und man muss ehrlich sagen, es ist schon ein Aufgabenkonvolut gewesen, was man am Anfang gar nicht so überblicken konnte. Du hattest die Vorstellung, es ist ein Rohbau und du musst alles ab Rohbau machen. Aber wenn man mal ganz ehrlich ist, die höchste handwerkliche Hürde, die ich davor genommen habe, sind Trockenbauwände. Mal eine Leitung ziehen und mal einen Wasserschaden haben wir mal behoben, wo wir selbst das Bad entkernt haben, Fliesenleger engagiert haben. Das war eine ganz andere Qualität. Wir reden über eine Gewerbeimmobilie. Die muss komplett umgenutzt werden. Wir sind im innerstädtischen Bereich, Erdgeschoss. Das heißt, du hast nach ganz vielen Bauplänen in den Städten immer die Vorgabe, dass du da Einzelhandel haben musst, weil die wollen ja die Innenstädte lebendig haben und wenn da alles zu Wohnungen wird, nur weil das vielleicht irgendwie wertiger ist oder besser zu vermieten ist, veröden ja die Innenstädte auch. Und da hatten wir jetzt aber, um auf dem Punkt zu bleiben, da hatten wir das Glück, dass wir am Rand, in der Randlage von der Innenstadt sind und wir gesagt haben, nee, die wollen eher eine Innenstadtkonzentration machen, das heißt so Randflächen werden wir Wohnnutzung freigegeben. Aber insbesondere diese ganzen technischen Komponenten. Also wir brauchten ja 3 neue Badezimmer, es mussten komplett neue Wasserleitungen gezogen werden. Also das Frischwasser muss an die richtige Stelle kommen, das Abwasser muss auch wieder richtig wegkommen. Und da war mir von Anfang an klar, dass eine Challenge, sich da jetzt noch auf dieses Kurzzeitvermittlungsgeschäft damals zu konzentrieren, das war einfach too much. Und da war es richtig gut, da sind wir zusammengekommen. Und am Anfang hatte ich noch die Überlegung, ja komm, da kommen auch Studenten rein. Also ein bisschen Sorge gehabt, so mal so viel kreditfinanziertes Geschäft in die Kurzzeitvermietung drücken, könnte das nicht interessant werden. Aber da hat es relativ schnell Klick gemacht. Ich glaube, wir haben so einen Monat Anlaufzeit gebraucht. Ne? Und dann, pam, hatten wir auch gute Langzeitbuchungen drin. Und dann habe ich gedacht, boah, Calvin, ey, lass uns das auch mal machen. Ne? Ich habe ja sowieso zu dir gesagt, wenn das gut klappt, dann nehmen wir auch noch die anderen Objekte rein. Und dann waren wir tatsächlich so mutig und haben die direkt in die Kurzzeitvermietung auch gedrückt. Ne? Also vielleicht das schon mal als Spoiler. Und ja, jetzt werden viele sagen, ja, das ist doch logisch, das ist doch naheliegend, damit macht man doch viel mehr. Nee, war zum damaligen Zeitpunkt nicht. Wir hatten Corona-Zeiten, du hattest Beherbergungsverbote, du konntest nicht einfach Jan und Allemann unterbringen. Wir reden von einer Grenzregion. Es war nicht klar, dass der polnische Mitarbeiter in Holland arbeiten kann und in Deutschland schlafen kann.
Absolut, so. Ja. Auch, also gerade die Grenzsituation für die Pendler, die dann immer Nachweise zeigen mussten, Corona-Tests und so, es war ja wirklich sehr, sehr straight, sehr, 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 sehr schwerwiegende Folgen auch für Export und für die ganzen Lkw-Fahrer, wo ja dann später zum Glück auch Sonderregularien eingeführt wurden für die Leute, die wirklich täglich über die Grenze müssen. Aber ja, wie du schon sagtest, es war eine besondere Situation und nicht so, ja, augenscheinlich der erste Weg. Und man muss ja auch dazu sagen, hast du jetzt noch gar nicht so angeschnitten, aber du hast es ja nicht alleine gekauft. Also da war ja auch noch eine andere Partie, die man davon irgendwie partizipieren lassen musste. Die musste da die Entscheidung mittragen und es war ja auch eine Entscheidung für euch beide. Ihr seid da zu 50% jeweils drin, deswegen entsprechend da auch nochmal die Überzeugungsarbeit. Aber es hat gut funktioniert, so viel kann man vielleicht schon spoilern. Und ja, Simon hat es jetzt schon vorweggenommen. Wir haben da jetzt 3 Wohnungen. Es war ein großes Ladenlokal. Wir haben da jetzt 3 Wohnungen draus. Oder Simon und die Leute auf der Baustelle haben 3 Wohnungen draus konzipiert, die ja in sich eigentlich recht unterschiedlich aufgeteilt sind, aber von den Quadratmetern recht ähnlich. Ist eine spannende Situation. Wir werden später in einer weiteren Folge, um euch jetzt nicht irgendwie eine Stunde zuzuquatschen, nochmal auf die Vermietung, Kurzzeitvermietung und auf das ganze Thema mitnehmen. Jetzt geht es gerade erstmal so ein bisschen Projektierung, Projektstart. Was waren vielleicht auch die Herausforderungen? Interessiert ja auch extrem viele von euch, wenn es um Wohnraumnutzung bzw. Ferienwohnungen geht. Jetzt hatten wir da den großen Vorteil, dass es da schon gewerbliche Nutzung war und man ist in der gewerblichen Nutzung geblieben durch das Thema Ferienwohnung. Aber ja, erzähl doch gerne so ein bisschen was, wie war das mit der Umnutzung? Es gibt ja, kannst du ja auch mal kurz anreißen in Kleve, diese eher negative Einstellung zu Monteursunterkünften bzw. Ferienwohnungen. Genau, nimm uns doch da mal so ein bisschen mit auf deine Reise, wie das auch mit den Ämtern lief.
Ja, gerne. Also vielleicht erst mal zu der Investorenkonstellation. Ursprünglich war ja gedacht, Ferienwohnungen auch mit dem anderen Investor reinzumachen. Und man muss auch an der Stelle sagen, es war auch damals nicht gewiss, dass du Ferienwohnungen zu einem guten Preis abvermietet bekommst. Klar, Bettenburgen ohne Ende, die hast du dann noch irgendwie rentabler quitt bekommen. Aber wenn du eine gute Miete nehmen musstest, um über dem normalen Mietspiegel zu legen, weil beispielsweise die WG-Zimmer auch relativ groß waren, die eine schöne Gemeinschaftsfläche hatten und es keine 8er-WG gewesen ist, dann war das auch keine Selbstverständlichkeit, dass dir jemand abgenommen hat. Es war auch da Corona-Zeiten. Auch, also haben da eine Uni, da würde ich sagen, über 80% sind nicht EU-Ausländer. Ne? Also siehst du auch im Stadtbild sehr stark asiatisch dominiert, indisch dominiert. Ganz ehrlich, in Zeiten von Homeschooling, man muss sich ja mal die preislichen Unterschiede angucken, sind die auch in ihren Heimatländern geblieben und haben sich hier die teuren Mieten und die teuren Lebenshaltungskosten gespart. Das heißt, es war schon damals schon auch eine Zeit so ein bisschen von Ungewissheitsfaktoren. Und was wir ja gemacht haben, ist, wir haben quasi eine Entlohnung dem Investor auch gegeben, wie bei einer sehr guten WG-Vermietung. Und so könnten wir den ja auch erweitern als stilles Kapital für uns gewinnen. Und jetzt ist es ja so, jetzt betreiben wir die als Firma, als Ferienunterkünfte. Der Investor ist quasi raus aus dem operativen Geschäft. Er hält einfach eine feste Verzinsung für sein Kapital. Ja, und wir können einfach ein vernünftiges Geschäft betreiben. Aber ja, gerne komme ich auf die Frage zurück und springe auf den Zeitstrahl ein. Wie war das denn mit der Umnutzung und ja, wie sind wir da quasi vorgegangen? Also grundsätzlich muss man vielleicht erstmal sagen, als wir gekauft haben, war gar nicht klar, dass du es umnutzen kannst. Also es war relativ günstig, so mit 660 Euro pro Quadratmeter, aber es war eben auch Rohbauzustand und es war nicht klar, dass man es umnutzen kann. Das heißt, klar, wir hatten erst so diese Perspektive Studentenwohnungen, die dann irgendwann geswitcht ist in Monteursunterkünfte, aber es war nicht klar, dass wir es überhaupt umnutzen konnten. Das heißt, zu dem Zeitpunkt, als wir geschrieben haben und ich war Student, klar, ich hatte schon ein paar Einnahmen, war das auch einfach ein gewisses Projektrisiko für uns, weil hätten wir erst alles, man kann natürlich sagen, ja, warum hast du denn keine verbindliche Bauvoranfrage gemacht, warum hast du das nicht erst durch die Ämter laufen lassen? Ganz einfach, weil das Geschäft dann weg ist. Das ist dann einfach weg. So, da hast du einen kurzen Zeitslot, in dem musst du dich entscheiden. Wenn du dich nicht entscheidest, nimmt es jemand anders. Es kommt irgendwie anderweitig auf den Markt. Und bei ImmoScout hätten viele gesagt, zack, boom, nehme ich. Das heißt, wir haben erstmal dieses Risiko erstmal grundsätzlich in den Kauf genommen, weil wir haben erst 5,5 Monate später eigentlich den finalen Bescheid bekommen, okay, passt, was ihr da machen könnt. Genau, wie sind wir da vorgegangen? Wir sind erstmal sehr aktiv mit dem Bauamt in Kontakt gewesen. Also einfach mal. Glücklicherweise sitzen die keine 500 Meter entfernt und einer war dann so nett, ist dann auch zweimal vorbeigekommen, hat vernünftig im Gespräch modelliert, was sind denn wichtige Themen. Und von ganz vielen dieser Themen hat man erstmal gar keine Ahnung. Rettungswege hat man vielleicht schon mal gehört, aber man muss ja auch über das Thema Belüftung Gedanken machen, gerade bei den Wohnungen, vielleicht mal so zum baulichen Zustand. Du hast nur nach vorne hin Fensterflächen und ein Lokal ist quasi ums Eck. Das heißt, du musst auch eine probate Be- und Entlüftung schaffen. Und jetzt hast du da solche Themen, du darfst keine Feuerübergänge haben. Das heißt, die brauchen alle eigenständige Lüftungssysteme, damit quasi, wenn Feuer in einer Wohnung ausbricht, das nicht über die Lüftanlagen in die nächste durchschlagen kann. Und das sind quasi so Herausforderungen, mit denen man sich auseinandersetzen musste. Und da kann man einfach eins sagen, die kannst du alle lösen, die sind nur alle schweineteuer. Also, ich sag mal, die Wohnung, es sind zwei paar unterschiedliche Schuhe, das Objekt, sag ich mal, in guten vermietungsfähigen Zustand zu bekommen oder das andere ist, das Ding genehmigt zu bekommen. Ich würde mal sagen, für diese zweite Komponente, Genehmigung, also das Thema Brandschutz, Rettungswege, Entlüftung und so weiter und so fort, da ist wirklich ein Großteil der Kosten auch nachher reingeflossen.
Ja, schon spannend, wenn man überlegt, dass man wirklich from the scratch einen leerstehenden Hardrock-Café-Liebhaber oder ein Lokal genommen hat und daraus lukrative Geldanlagen oder wie auch immer immobilienwertige Immobilien zu schaffen. Ich würde aber sagen, es ist euch sehr gut gelungen. Jetzt muss man natürlich ausblenden, dass es da noch. Es gab ich weiß noch, diese eine Geschichte hast du mir erzählt, da warst du so genervt, du wolltest ein Fenster hinten einbauen und da hat dann der Eigentümer, dem aber das Teilstück hinten gehört, irgendwie gesagt, das geht auf gar keinen Fall und so. Irgendwas war da noch. Und also solche, da kommt man ja an auch Herausforderungen, die man so vielleicht gar nicht erwartet hätte, weil man dachte, ja komm, es lachs, das mit der Belüftung, das kriegen wir hin, machen wir hinten ein Fenster hin, kann man gut durchlüften, hat man auch keine Schimmelgefahr. Das muss man ja auch bedenken. Also, ne, von der Genehmigung mal abgesehen, es ist immer gut, wenn man durchlüften kann, wenn man zwei Fenster aufmacht, zack, und es geht ein Durchzug. Gerade jetzt, wenn man im Winter in der Heizperiode ist, Schimmelgefahr oder so, das sind ja Themen, die dann in der operativen Kurzzeitvermietung auf einen zukommen. Deswegen, ja, ist schon spannend. Ich habe sowas ja in der Form noch nie gehabt damals und mich auch noch nie mit Eigentum beschäftigt. War auch zu dem Zeitpunkt nicht ein Gegner davon, aber es war für mich absolut uninteressant, weil ich gesagt habe, ey, es ist doch viel geiler, im Arbitrage-Modell zu starten. Und du warst da grundlegend schon immer anderer Meinung zu dem Zeitpunkt. Und es war, da sind schon auch zwei Welten aufeinander geprallt, die ja jetzt ein Ganzes ergeben mittlerweile. Dann nehmen wir euch auf jeden Fall auch noch mit auf die Reise, wie sich unsere Gesprächsintervalle intensiviert haben in den nächsten Monaten danach. Ja, aber spannend. Ja, vielleicht teaserst du mal, was wir in der nächsten Folge besprechen, weil ich würde sagen, wir haben ja jetzt eine relativ gute Rundum-Geschichte gebaut, wie das mit den Shops entstanden ist, beziehungsweise mit dem Hardrock-Café, was jetzt umgebaut wurde. Was erwartet die Zuhörer in der nächsten Folge?
Natürlich, erstmal bin ich dir noch die Antwort schuldig, warum denn Monteure da nicht so gut gelitten sind, aber das ist wirklich ein spannendes Thema, Grenzregion Monteure und wie ist das politisch gewollt. Wir geben einfach mal einen Ausblick auch dann so in die Richtung, okay, wie haben wir das Projekt eigentlich umgesetzt, ne? Also wie waren unsere Vorstellungen von dem Ganzen? Ja, wo können Fenster, wo können Wände hin? Was hat der Architekt gesagt und wie ist dann tatsächlich nachher geworden? Und dann im Schluss aber auch einfach mal der Ausblick, okay, wie ist es dann in die Vermietung gegangen? Weil da hatten wir auch eine ganz witzige Geschichte, so viel können wir, glaube ich, mal vorne wegnehmen. Es gab da so einen Verwechsel mit den Zahlen, die haben wir Apartments 1, 2 und 3 genannt. Es war aber nicht klar, von welcher Richtung das aus begann. Das heißt, Calvin hat es genau andersherum im Kopf als ich. Das ist aber eine eigene Geschichte, da haben wir mal zwei Gruppen vertauscht. Genau, aber so viel erstmal dazu.
Ja, super. Alles klar, dann seid gespannt. Teil 2 folgt auf dem Fuße, da bin ich mir ganz sicher, das wird nicht lange dauern. Und dann, ja, gebt uns Feedback, schreibt uns, wie ihr dieses neue Format findet. Wir sind sehr interessiert an eurer Meinung dazu. Mache ich auch nochmal eine Abstimmung auf Instagram. Also alle, die da nicht folgen, gerne auch auf die Instagram-Kanäle einmal verwiesen. Unten in den Shownotes findet ihr dazu alle Infos. Und wenn ihr euch vor Ort vernetzen möchtet und euch ein Netzwerk vor Ort aufbauen möchtet, coole Synergien finden wollt, dann schaut auch unbedingt bei den Erhört Stammtischen vorbei. Da gibt es mittlerweile ziemlich viele Ortsgruppen, die sich auch im regelmäßigen Intervall treffen. Würde ich mich sehr freuen, den einen oder anderen Zuhörer von euch zu treffen und dort in den Austausch zu gehen. Und jetzt wünsche ich euch erstmal einen guten Start in den Tag oder eine gute Nacht, je nachdem, wann ihr das auch immer hört. Und wir hören uns in der nächsten Folge von Straight Outta Company. Right.